Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Schätze im Himmel sammeln. Vielleicht kennen Sie das Sprichwort, das letzte Hemd hat keine Taschen. Deshalb wollen wir uns heute auf die Schätze im Himmel konzentrieren. Wie können wir auf dieser Erde schon Himmelsschätze sammeln? Und wären wir bereit, unser Leben dafür zu verändern? Das wird das Thema des heutigen Podcasts sein. Wir wünschen Ihnen dafür Gottes Segen und gute Gedanken.
Liebe Zuschauer an den Bildschirmen, liebe Freunde hier vor Ort, wir wollen heute über einige Glaubensmänner des Alten Testaments nachdenken, wie sie mit ihrem Reichtum, mit ihrem Besitz, mit ihrem Geld umgegangen sind. Zuerst möchte ich hier unsere kleine Runde vorstellen. Links von mir, ich beginne mit Agnessa, David, Samuel, Christian und mein Name ist Hannes. Wir wollen gemeinsam beten und dann werden wir die Bibel aufschlagen. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, schenk uns deinen Heiligen Geist, wenn wir jetzt dein Wort lesen, versuchen zu verstehen, was es sagt, wenn wir an diesen Vorbildern des Alten Testaments uns auch inspirieren lassen für unsere Zeit und unser Leben heute. Ich bitte dich um ein gesegnetes Gespräch und ich danke dir dafür auch. Amen. Amen. Die erste Figur, die uns da in der Lektion vorgestellt wird, ist Noah. Und ich bitte euch mit mir, 1. Mose Kapitel 6 aufzuschlagen. Und wir wollen da aus dieser gut bekannten Geschichte ein paar kurze Verse lesen. 1. Mose Kapitel 6, die Verse 9 bis 14. Und dann springen wir auch noch zum Vers 17. 9 bis 14 und dann noch der Vers 17. Agnessa, darf ich dich bitten? Danke.
Dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Und Noah hatte drei Söhne gezeugt, Sem, Ham und Japhet. Aber die Erde war verderbt vor Gott und die Erde war erfüllt mit Frevel. Und Gott sah die Erde an und siehe, sie war verderbt. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen. Denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt, und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Mache dir eine Arche aus Tannenholz. In Räume sollst du die Arche teilen und sie innen und außen mit Pech überziehen. Und der Vers 17. Denn siehe, ich will die Wasserflut über die Erde bringen, um alles Fleisch, das Lebensodem in sich hat, zu vertilgen unter dem ganzen Himmel. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen.
Versuchen wir uns ein bisschen die Situation von damals vorzustellen. Wie waren denn so die Menschen damals vor der Sintflut? Der Bibelbericht hier in 1. Mose, Petrusbrief und so. Wir haben so ein bisschen einen kleinen Einblick. Wie waren die Menschen damals?
Ja, in Kapitel 6 am Anfang ist uns berichtet, dass eben die Menschheit stark zugenommen hat seit der Schöpfung. Dass sie die Erde erfüllt hat sozusagen, was ja auch der Auftrag der Menschheit war. Aber dass die Menschen eben böse waren und so böse eben, dass Gott sagte, also so kann es nicht weitergehen, ich muss einen Schlussstrich ziehen, nicht sofort, aber nach 120 Jahren.
Also extreme Bösartigkeit und Bosheit, wenn man so will.
Ja.
Gibt es noch Faktoren, die euch da so in den Sinn kommen?
Ich finde die Bemerkung ganz interessant, die die Bibel macht im Vers 6. Und es schmerzte ihn, also den Herrn, in sein Herz hinein. Das ist so richtig, das ist jetzt nicht irgendwas Abstraktes oder so, sondern man kann das richtig nachfühlen. So, er schmerzt ihn in sein Herz hinein. Hat richtig, fast schon Liebeskummer um seine Menschheit, die er eigentlich geschaffen hat und lieb gewonnen hat, die jetzt aber abfällt. Und mit der ganzen Bosheit, die dann auf der Erde passiert, er hat richtig so, ja, ich würde schon sagen, Liebeskummer, so er schmerzt ihn richtig ins Herz hinein. Das finde ich so interessant und zeigt irgendwie, wie schlimm es eigentlich wirklich sein müsste damals.
Ich finde das interessant, dass trotz des Ganzen, wie das da geschildert wird, dass die Erde ein furchtbarer Ort gewesen sein muss, dass Gott trotzdem jemanden hatte, der mit ihm wandelte. Und das ist ziemlich ähnlich geschrieben wie mit Henoch, wenn wir in Kapitel 5 schauen, in Vers 24, und da steht, und Henoch wandelte mit Gott. Und dann dieselbe Formulierung und Noah wandelte mit Gott. Also da scheint eine so enge Beziehung zwischen Gott und Noah da gewesen zu sein, dass das was extrem Außergewöhnliches war.
Also der Kontrast zwischen dem Menschen im Allgemeinen und diesem Noah, der könnte nicht deutlicher ausfallen. Was wissen wir denn sonst noch über diesen Noah? Was wissen wir über seinen Charakter, über seine Persönlichkeit? Also er war eine besonders gläubige Figur. Henoch ist eine besondere Figur, Noah ist eine besondere Figur. Die ähnliche Beschreibung hast du schon unterstrichen. Wie könnte man seinen Charakter so im Großen und Ganzen zusammenfassen? Wie war dieser Mensch Noah?
Naja, in Vers 9 steht, er war ein gerechter Mann gewesen. Das heißt, also ich schließe daraus, dass die Verderbtheit und die Bösartigkeit der Menschen auch sehr daran gehangen hat, dass sie ungerecht wurden. Mhm. Dass es da extra unterstrichen wird, dass er ein gerechter Mensch gewesen ist.
Der wäre so total anders als der Rest um ihn herum. Und ist es geblieben, obwohl der Einfluss von außen ja eigentlich ein schlechter gewesen wäre. Ja.
Und also offensichtlich, wenn man das so liest, muss man sagen, Noah war ein absolutes Vorbild. Und umso überraschender, finde ich, ist es, dass eben Noah wirklich ein Einzelkämpfer war. Nach Noah kommt erstmal lange nichts und dann kommen die ganzen bösen Ungläubigen. Da ist nur schwarz-weiß, so kommt einem das vor. Da sind nicht noch Leute, die vielleicht auch noch mal überlegen, ob sie nicht doch auch noch an Gott glauben sollen oder mit Gott leben sollen oder so. Noah ist der Einzige und ja, es ist einfach frustrierend irgendwo, auch für Gott sicherlich gewesen damals.
Wie stellt ihr euch die soziale, die gesellschaftliche Situation von Noah vor? War der eine wichtige Figur in der Gesellschaft? War das der Bauer da im letzten Dorf, den keiner kennt? Wie stellt ihr euch diesen Noah vor? Ich meine, der Bibelbericht sagt das nicht so deutlich, aber was sind so eure Gedanken? Wie stellt ihr euch diesen Noah vor?
Muss vielleicht ein gewisses handwerkliches Geschick gehabt haben.
Ja, sonst hätte er das große Schiff nicht bauen können.
Im Grunde war ja der einzige Grund, warum Gott ihn ausgewählt hat, der, dass er ein gerechter Mann war. Und was mir auch wirklich auffällt, Noah wandelte mit Gott. Und es war so, dass nach dem Garten Eden, nach dem Sündenfall, diese Gemeinschaft mit Gott, die Menschen hatten, ja immer mehr verloren gegangen ist. Und bei Noah ist das nicht der Fall gewesen. Und das hat ihn auch sozusagen brauchbar gemacht, für diese Mission eingesetzt zu werden. Und da, also ich stelle mir jetzt nicht vor, dass er ein König oder ein besonders wichtiger Mann gewesen war, aber er war der geeignete Mann, weil er...
Von der Glaubensseite her.
Von der Glaubensseite her, genau.
Ich finde das auch ganz spannend, dieses und Noah wandelte mit Gott oder das, was du vorhin erwähnt hast, Henoch wandelte mit Gott. Das, wenn man sich das so im Hebräischen anschaut, dann steht da Halach, das Wort, das Verb Halach. Und das wird ja an anderen Stellen oft einfach so gebraucht also es wird ganz normal gebraucht, man geht eben irgendwo hin, aber hier wird es nicht im normalen Fall gebraucht, sondern hier ist ein Hitpael. Das ist ja im Hebräischen drückt es eine zwischenmenschliche Beziehung aus. Also ich tue dir etwas, du tust mir etwas. Das sagt der Hitpael. Zum Beispiel wird es ja auch mit Sprechen. Wenn man diskutiert miteinander, ist es ein Hitpael. Oder interessant ist ja auch, das hebräische Wort für beten ist auch ein Hitpael. Das heißt, wenn ich zu Gott bete, ist es ein Hitpael so. Und hier ist es auch. Es ist ein gemeinsam Laufen. Es ist nicht einfach und er wandelte und Gott war irgendwie so über ihm und er wandelte ganz normal im Kall, so wie die Bibel das eigentlich beschreiben würde, sondern es war ein in Gemeinschaft tretendes Eine Interaktion, ja genau.
Also danke. Durch die grammatische Konstruktion hier des hebräischen Verbs kann man auf ein Beziehungswort schließen, wenn ich dich richtig verstehe.
Ich habe das jetzt nicht ganz Wortstudie hier gemacht, aber vielleicht kann es ja auch anders sein, anders gebraucht werden, aber das ist so, was mir jetzt gerade spontan da auffällt.
Was ich sehr interessant finde, ist, Noah hatte 3 Söhne, die uns hier erwähnt werden. Ich vermute, dass es seine einzigen Kinder waren und nicht, dass er noch Töchter hatte, die vielleicht anderweilig schon verheiratet waren. Ich vermute wirklich, dass es nur diese 3 Söhne waren. Und wenn wir die Geschichte von Noahs Familie später weiter uns anschauen, Das ist so krass, dass der Glaube und die Beziehung zu Gott nicht vererbbar ist. Noah hatte eine tiefe Beziehung zu Gott, er hatte ein absolutes Vertrauen. Seine Kinder, die haben zwar mitgemacht, die haben die Arche mitgebaut und sie haben genauso wie ihr Vater den Hohn und Spott der anderen ausgehalten und sie sind auch in die Arche gegangen, sie wurden auch errettet und ihr Lebenswandel danach ist aber doch anders, als man das von Noah kennt.
Ich stelle mir das jetzt so vor, wenn der Noah hier ein riesig großes Schiff baut, dass das doch auch irgendwie Geld gekostet hat. Also ich stelle mir den Noah jetzt nicht als armen Schlucker vor, sondern eher als wohlhabenden Menschen, weil sonst wäre er nicht in der Lage gewesen, so ein riesiges Schiff zu bauen. Wie stand Noah zu Geld, Reichtum, Besitz, zu seinen finanziellen Mitteln? Das sagt uns der Bibeltext natürlich nichts Konkretes, aber wie stellen wir uns das vor? Wie ist er mit seinem Geld umgegangen?
Also ich denke, aufgrund seiner Beziehung zu Gott und dass er eben diesen Auftrag angenommen hat, das heißt ja dann auch in Vers 22, Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Also wichtig für Noah war, dass er den Auftrag Gottes erfüllt. Das war sein Fokus, dass er seine Berufung, die Gott ihm gegeben hat, dass er der treu ist.
Noah erinnert mich an dieser Stelle ein bisschen an die Adventgemeinde-Pioniere. Er hat nicht in erster Linie geschaut, wie kann ich es mir am gemütlichsten einrichten und ich kann mein Haus noch ein bisschen verschönern und ausbauen. Und das Holz, was ich für dieses Schiff oder dieses Gebilde da verwende, kann ich sicherlich auch anderweitig besser verwenden. Er hat Gott beim Wort genommen. Er hat so eine Beziehung zu Gott gehabt, dass er gewusst hat, dass das andere ich nicht mehr brauchen werde. Aber das ist das, was mir das Leben retten wird letzten Endes. Und so waren auch die Pioniere unserer Gemeinde unterwegs am Anfang, als sie die Botschaft von 1844 vernommen haben, da haben sie auch alles aufgegeben, weil sie überzeugt davon waren, dass Jesus bald wiederkommt und die haben dann nicht ihre Häuser verschönert und nochmal was dazu gekauft und nochmal ein Haus und nochmal sich Kleidung zugelegt, sondern die haben alles genommen, um zu missionieren und zu verkündigen. Und Noah hat ja durch seine Arbeit auch Missionstätigkeit geleistet.
Im Vers 17 steht ja, Gott sagt zu ihm, die Sintflut wird kommen, es wird alles hier zu Ende gehen. Eine letzte Frage zu dieser Noah-Geschichte an euch. Stellt euch vor, ihr könntet 100% sicher sein, dass Jesus innerhalb des nächsten Jahres wiederkommt. Wie würde sich dieses Wissen für euch auswirken, im Umgang jetzt mit Geld, Besitz, Hab und Gut?
Ich glaube, dadurch, dass wir wirklich wissen können, in weniger als einem Jahr oder in einem Jahr ist das alles hier vorbei, das terminiert das alles, das schränkt das ein und wir wissen, okay, es ist in greifbarer Nähe. Und dann weiß man ganz genau, was ist es wert, sich die, also wenn ich weiß, dass in einem Jahr das alles vorbei ist und in einem Jahr Jesus wiederkommt, ist diese Sache die Zeit wert? Ist diese Sache das Geld wert? Beziehungsweise ist Geld überhaupt noch irgendwas wert, weil etwas viel Größeres kommt? Ich glaube, so diese Sorgen oder diese, ich sag mal so diese Wünsche, die wir haben. Ich zum Beispiel habe so bei Amazon, wenn ich Amazon-Shopping mache, manchmal, wenn ich eine freie Minute habe, gucke ich einfach, was es so Schönes gibt und dann füge ich das zu meinem Warenkorb hinzu, weil ich denke, ja, darauf hätte ich mal Lust. Aber am Ende ist es eigentlich belanglos. Und dann merkst du, die ganzen Sachen kann ich mir eigentlich sparen, weil es etwas viel Größeres kommt. Und dann brauche ich das alles auch nicht mehr.
Ja. Also, bitte.
Wenn man jetzt genau wüsste, dass jetzt Jesus hundertprozentig wiederkommt, ich glaube, dann kann man diese Reaktion dann schon verstehen, die Adventpioniere damals gemacht haben, indem sie alles verkauft haben. Und ich glaube, mir wird es dann wahrscheinlich auch so, also ich würde dann halt gucken, dass ich noch das Jahr irgendwie überstehe, aber der Rest, also ich würde nicht mehr bei dir im Unterricht hocken, weil es bringt ja nichts mehr. Dann würde ich rausgehen und irgendwas machen. Also ja, das verändert schon ein bisschen so, aber
also unser Zugang zu unserem Geld, zu unserem Reichtum, so bescheiden auch der sein mag, zu Besitz, zu Eigentum, wir würden wahrscheinlich eine andere Perspektive entwickeln. Definitiv. Schon komisch, dass uns das nicht so gelingt. Wir glauben ja auch an die baldige Wiederkunft, aber vielleicht ist sie dann doch noch zu fern in unserem Denken. Aber ich glaube, dieses Wissen um die Wiederkunft, um ein Ende, so wie bei Noah damals, das ändert auch unser Verhältnis zu Besitz und Eigentum. Und darüber sollten wir nachdenken. Schauen wir uns eine andere Figur an. Abraham. Ich schlage vor, dass wir jetzt die Geschichte im Hebräerbrief lesen. Hebräerbrief Kapitel 11, das ist das große Kapitel über die Glaubensmänner. Und lesen wir da einen Abschnitt über Abraham, nicht alles, sondern einen Abschnitt, die Verse 8 bis 13. Hebräer 11, 8 bis 13. Lieber David, darf ich dich bitten, uns das vorzulesen? Hebräer 11, 8 bis 13.
Durch den Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden, und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu erachtete, der es verheißen hatte. Darum sind auch von einem einzigen, der doch erstorben war, Nachkommen hervorgebracht worden, so zahlreich wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres, der nicht zu zählen ist. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden.
Da kommt auch das Stichwort Verheißung vor. Wenn man die Geschichte in 1. Mose nachliest, da kommt auch immer wieder das Stichwort Verheißung vor. Was wurde dem Abraham von Gott alles verheißen?
Ein Land.
Land.
Ein Land, ein Volk.
Nachkommenschaft.
Und einen Zweck.
Eben Zweck.
Segen für andere.
Segen, ja, Segen, Verheißung, das gehört irgendwie zusammen. Was von all dem, was der liebe Gott ihm versprochen hat, hat sich in seinem Leben dann auch verwirklicht? Hat er dann das Land besessen? Hat er diese riesige Nachkommenschaft gesehen?
Er hat den Anfang gesehen.
Er hat den Anfang gesehen und der war wichtig für ihn, ja. Da im Hebräerbrief lesen wir, ja, in Zelten hat er gewohnt, nicht? Er verlässt die große zivilisierte Kultur und Stadt und lebt, sage ich jetzt einmal bescheiden, in irgendwelchen Zelten als Nomade.
Ich finde den Vers 13 so interessant, wo es dann heißt, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt. Mhm. Ich glaube nicht, dass sie vollkommen blind irgendwie einer Idee nachgefolgt sind, ohne da wirklich das Vertrauen zu haben, ohne da wirklich auch von Gott irgendwas gezeigt bekommen zu haben, sondern Gott hat ihnen das gezeigt und sie haben dran geglaubt. Auch wenn es für die anderen total unrealistisch und ungut gewesen ist.
Also auch das große Vorbild des Glaubens für alle Leute im Alten Testament und sogar für die Leute, die in neutestamentlicher Zeit bis in unsere Zeit hin leben. Wie schaut das Leben von Abraham aus? War der reich, war der arm, war der wohlhabend? Wie stellt ihr euch den Abraham vor, obwohl er da in Zelten gewohnt hat?
Naja, also war schon ein sehr reicher Mann mit dem Viehbesitz, was er hatte. Und dann, der war so reich, dass es unmöglich war, für ihn und seinen Neffen gemeinsam zu wohnen. Mhm. Weil sie sich einfach mit ihren Viehherden ständig in die Quere gekommen sind. Also er war kein armer Schlucker.
Es ging also damals noch nicht um Aktienbesitz. Das hat sich damals in Viehherden ausgedrückt. Ja?
Ich meine, selbst davor, vor den Viehherden. Wir wissen ja ungefähr, wann Abraham ausgezogen sind. Das war so in seinen 60er Jahren. Mhm. Und er ist aus einer Metropole ausgezogen. Ur war kein Dorf, wo Ziegen auf der Straße liefen oder so. Vielleicht auf dem Markt oder so. Aber das war eine riesige Stadt. Und man hat Aufzeichnungen von damals aus ungefähr dieser Zeit, wo sogar die Gelehrten die Entfernung zwischen Erde und Mond berechnet haben. Und das eigentlich ziemlich, also die waren ziemlich gut da drin und waren ziemlich genau und hatten auch in anderen Wissenschaften hatten sie hohe Fähigkeiten und großes Wissen. Also der kam jetzt nicht irgendwo aus einer Hinterwäldlerstadt oder so. Das war eine Metropole. Und daraus auszuziehen mit Mitte 60 und dann als Nomade in Zelten zu leben, obwohl in Ur, man weiß, die hatten damals Steinhäuser, mehrstöckig, mit Ventilation. Die hatten früher so ein Ventilationssystem ohne irgendeine Elektrik, dass wenn da die warme Luft reingezogen ist durch den Luftzug, hat die sich abgekühlt und konnte das ganze Haus mitkühlen. Also das waren clevere Leute und daraus zieht er aus.
Kanalisation und so weiter. Das haben sie dann 4000 Jahre lang nicht gehabt, bis erst in die moderne Zeit wieder hinein. Also er hat auf sehr viel verzichtet, würde ich sagen. Ja. Gut, wie geht er mit seinem Geld und seinem Besitz und seinen Schafherden um? Ja. Er hat ja auch da viele Knechte und so. Also aufgrund dieser Zahlen, die sogar in der Bibel genannt werden, muss ich sagen, der war reich, für damalige Verhältnisse absolut reich. Wie geht er mit seinem Reichtum und seinem Besitz und seinem Hab und Gut um?
Ja, das war, also ich habe auch die Ahnung, das war ein richtiger Hofstaat, könnte man fast sagen. Denn als Abraham, als es dann zum Konflikt oder als, sagen wir mal, Lot in Problemen ist, da heißt es, dass er 318 Leute losschickte, um Lot zu befreien. Also das waren ja nur die Männer, da muss man sich dann noch Frauen und Kinder vorstellen. Also vielleicht 1000 Leute, die irgendwie am Hof, in Anführungsstrichen, von Abraham lebten. Also das war schon eine große Zahl. Und man merkt eben, also auch gerade an diesem Lot-Beispiel, dass er nicht nur an sich denkt, sondern dass er versucht, seiner Familie und seinen Verwandten zu helfen und dass er in dem Sinne eben auch teilt und versucht, ihnen auch ein gutes Leben zu ermöglichen.
Lesen wir vielleicht diese Geschichte gleich. Ja? 1. Mose Kapitel 13. Gehen wir da zurück ins Mosebuch. 1. Mose Kapitel 13, die Verse 8 bis 12. Wir kennen die Geschichte, Lot hat viel Vieh, Abraham hat viel Vieh, die Knechte kommen da in Streit und dann ist die Frage, wie kriegen wir das alles auf diesem kleinen Stück Land unter? 1. Mose 13, die Verse 8 bis 12. Darf ich dich bitten?
Ja. Da sprach Abraham zu Lot: Lass doch kein Gezänk zwischen mir und dir und zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Ist nicht das ganze Land vor dir? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich mich zur Rechten wenden. Willst du aber zur Rechten, so will ich mich zur Linken wenden. Und Lot erhob seine Augen und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte. Gleich dem Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hin. Und Lot erwählte sich die ganze Ebene des Jordan, und Lot zog ostwärts, und sie trennten sich voneinander. Abraham wohnte im Land Kanaan, und Lot wohnte in den Städten der Ebene und schlug Zelte auf bis nach Sodom.
Wie stehen denn Abraham und Lot zueinander? Was wissen wir über diesen Lot? Ja, außer dann die spätere Geschichte mit Sodom und Gomorra und dem Feuer vom Himmel.
Ja, Abraham ist der Onkel von Lot.
Sie sind also verwandt, genau, miteinander.
Und dadurch hat, sag ich mal, Abraham im Prinzip ja die höhere Stellung.
Er ist der also Ältere.
Er ist eine Generation über Lot. Und man sieht hier sehr toll den Großmut, den Abraham hatte. Abraham hätte sagen können, also wir machen das jetzt so, ich gehe dahin, du gehst dahin und fertig. Aber er lässt Lot die Wahl und lässt ihm den Vortritt. Und das ist, denke ich, also zeugt sehr viel von seiner Großmütigkeit.
Nach welchen Kriterien entscheidet jetzt Lot? Weil er hat ja die Wahl, ich kann dorthin oder dorthin gehen. Was sind für ihn in seinem Denken jetzt Kriterien, um da sein zukünftiges Leben zu gestalten?
Naja, so wie es in Vers 10 steht, da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordan-Ebene und sie war überall bewässert. Und er entscheidet primär nach dem, was er sieht, was vor seinen Augen gut ist. Wir lesen nirgendwo hier, dass er Gott befragt, dass er vielleicht den Abraham um Rat fragt, der Ältere und der Weisere eigentlich sein soll, sondern er entscheidet einfach schlicht danach, was gefällt mir, wo möchte ich mich niedersetzen.
Eigentlich entscheidet er auch finanziell. Mhm. Da unten in der Ebene, wo das Wasser da ist, genug Land für das Vieh und so weiter, da werde ich meinen Reichtum, der schon da ist, noch einmal ordentlich ausbauen können. Eigentlich ist es auch eine finanzielle Entscheidung für die Zukunft.
Mhm. Was ich sehr interessant finde, wenn wir Kapitel 13, Vers 2 uns anschauen, da steht, und Abraham war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold, also er war nicht nur wohlhabend, sondern er war wirklich sehr reich. So wie wir uns wahrscheinlich heute das kaum vorstellen können. Und wenn wir das Kapitel vorher lesen, ich meine, der ist ja schon wohlhabend ausgezogen, aber da wird er beschenkt von den Ägyptern wegen seiner Frau irgendwo. Und das ist ja letzten Endes, ist es ja Segen Gottes, dass Gott ihn da einfach auch sehr segnet. Und das auch in den späteren Kapiteln sehen wir auch, dass Gott ihn immer wieder segnet. Und dass der Lot das offensichtlich nicht ganz so erkannt hat, woran der Reichtum jetzt eigentlich festzumachen ist, sondern das versucht hat, offensichtlich so mit dem, wie du gesagt hast, wo kann ich zu Geld kommen, wo kann ich zu noch mehr Wohlstand kommen. Und interessant ist, dass in Kapitel 14 auch das erwähnt wird, dass Abraham offensichtlich auch den Zehnten gegeben hat. Mhm. Von Lot lesen wir das nicht.
Was nicht heißt, dass es nicht vielleicht doch getan
richtig,
hat.
Das, ne? wissen wir nicht, aber es sind so einige Anzeichen von dem, dass Gott Abraham sehr wohl segnet und dass Gott letzten Endes für den Reichtum Abrahams verantwortlich ist.
Also wenn Abraham jetzt seinem jüngeren Neffen Lot die Entscheidung lässt, und vielleicht ahnt er schon, dass er sich für den Reichtum entscheidet, dann heißt es ja auch, dass Abraham ganz bewusst verzichtet hat auf weiteren Ausbau seines Reichtums und so weiter. Eigentlich war er benachteiligt, könnte man fast sagen. Woran sehen wir denn, dass Abraham da nicht nachtragend war oder versucht hat, dem Lot dann noch irgendwie was zurückzuzahlen? Oder?
Ja, wir sehen ja, dass er ihn später einfach wieder rettet.
Und ja.
Lot wird, ich habe die Geschichte nicht mehr ganz im Kopf, aber Lot wird
bei einem von den Feinden gefangen gesetzt und weggeführt. Ja.
Genau, und die andere Sache ist, du hast es ja gerade schon gesagt, dass Abraham ja schon aus einer Stadt kommt, beziehungsweise Lot auch. Sie kommen schon aus einer Gegend, wo es ihnen wirtschaftlich gut ging. Und Lot, der dann ja eben wieder nach seinen finanziellen Maßstäben da bewertet hat, der sagt, okay, ich möchte wirtschaftlich diese Dinge hier so genießen. Für Abraham war das jetzt, glaube ich, nicht so die Frage, weil ging es ihm darum, wäre er nie aus Ur ausgezogen. Denn er hat gemerkt, das ist jetzt nicht das, was notwendig ist, was Gott von mir erwartet. Vor allem, weil es ihm ja sowieso gut genug ging. Also was hätte er da bitte noch großartig
ernähren sollen? Ich glaube, wenn ich mir den Abraham anschaue, dann sehe ich hier großen Glauben. Ich sehe großen Gehorsam, er tut das, was Gott ihm sagt. Und ich sehe auch Großzügigkeit, wie er dann die Feinde da besiegt und Lot befreit. Da wollen sie ihm dann alles Mögliche zahlen, so als Gegenleistung. Und Abraham sagt, ach, das brauche ich alles nicht. Ja. Und immer wenn er irgendwo hinkommt, stellt er einen Altar auf, versucht das, den Glauben weiterzugeben. Wie kommt er zu so einer Einstellung? Ich habe das Gefühl, im Hebräerbrief steht da auch diese Lösung, diese Antwort. Er hat einfach auf eine Stadt gewartet, der ein Baumeister Gott ist. Das Irdische war nicht seine letzte Perspektive. Er hat ein anderes, höheres Ziel. Und ob ich jetzt im Zelt wohne oder im Luxus der Stadt, das war für ihn nicht mehr das entscheidende Kriterium seines Lebens.
Du hast vorher noch die Frage gestellt, woran man sieht, dass Abraham nicht nachtragend war. Mhm. Also die Geschichte, dass er Lot befreit, die finde ich noch nicht einmal so eindrucksvoll wie die Geschichte, als die Engel kommen und er im Prinzip um Lot seine Seele mit Gott verhandelt.
Diese Fürbitte
und dieses, ich meine, das ist irgendwo, klingt ja das schon ein bisschen dreist.
Ich hätte es nicht gewagt, mit dem lieben Gott von 50 auf 40, auf 30, auf 20, auf 10 runterzuhandeln.
Und das geht ja letzten Endes, er versteht ja, Lot wohnt mit seiner Familie dort und er verhandelt mit Gott um Lot. Im Prinzip. Und Gott lässt sich auf diesen Kuhhandel ein und rettet Lot.
Schauen wir wieder ein paar Jahre später. Noah, Abraham, kommen wir zu Jakob. Jakob, wir kennen die Geschichte des Betrugs. Sie führen da den alt gewordenen Vater hinters Licht. Wir kennen die Geschichte. Inwiefern ist es bei dem Betrug auch um Geld gegangen? Es geht ja nicht nur ums Linsengericht.
Ja, Jakob wollte der neue Abraham werden. Er wollte der neue Global Player in der Wüste werden. Es ging darum, dass dieser Segen ist die Sache schlechthin, weil es nicht nur den Reichtum, einerseits den Reichtum betrifft, sondern auch generell die Rolle, die der Stammvater innehält. Ja? Mhm. Und das war einfach, glaube ich, weniger, wo es Jakob um Besitz ging, um finanzielle Dinge, weil die hätte er auch ohne diesen Segen erhalten können. Für mich ging es um diesen Prestige.
Es geht um mehr Ehre, Macht in der Familie, Einfluss, wer hat das Sagen in der Familie.
Ganz genau.
Aber wir dürfen nicht vergessen, der Erstgeborene hat auch doppelt so viel geerbt. Ja. Also vielleicht war das Finanzielle doch auch irgendwo ein bisschen im Hinterkopf. Wir kennen dann die Geschichte, er muss seinem Bruder wieder begegnen und da schickt er seinen Reichtum vor und will seinen Bruder da besänftigen. Aber ich will hier einen Text, der nicht in der Lektion steht, mit euch lesen. 1. Mose 28, da ist er noch auf der Flucht und da hat er dann diese besondere Erfahrung, die Himmelsleiter. Und da steht so zum Schluss des Kapitels so ein kleiner Nachsatz. Jakob legt ein Gelübde ab. Christian, darf ich dich bitten, 1. Mose 28, die Verse 20 bis 22 mit uns zu lesen.
Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Weg, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben.
Klingt das nicht so ein bisschen, als ob sich hier der gute Jakob in einer sicher schwierigen Lebenssituation, keine Frage, aber doch diesen Segen Gottes erkaufen möchte? Lieber Gott, wenn ich genug zu essen habe und wenn alles passt, dann gebe ich dir auch meinen Zehnten und werde da auch ein Gotteshaus bauen. Ist das nicht so eine Art Kuhhandel zwischen dem noch jüngeren Jakob und dem lieben Gott?
Nein.
Nein, okay, begründe, warum nicht?
Also wenn man die Jakobsgeschichte liest, dann schwankt man ja immer und man weiß nicht, ist Jakob jetzt Opfer oder ist er Täter?
Er ist beides also, vorhanden.
Genau, seine Mutter hat das irgendwie alles eingefädelt und man merkt, dass er eigentlich gar nicht so richtig wollte und doch hat er irgendwie mitgespielt und er wusste dann auch, ich kann mich nicht rausreden. Und eben in diesem, das war ja, als er dann die Himmelsleite sieht, war das ja alles ganz, ganz frisch. Er muss fliehen, der Betrug war ganz frisch. Und man hat auch den Eindruck, er leidet unheimlich darunter. Gerade er als Muttersöhnchen, der eben immer schön zu Hause war, muss jetzt von einer Minute auf die andere die Heimat verlassen. Also das muss ja ein riesiger Schock gewesen sein für ihn. Und eben auf diesem Hintergrund verstehe ich auch das Gelübde, dass er schon diese aus Dankbarkeit, dass er diese Zusage von Gott bekommen hat, dieses Gelübde tut und einfach sagt, also Herr, wenn das wirklich so eintritt, wie du mir das jetzt verheißen hast, dann bin ich dir mein Leben lang auf ewig dankbar.
Also es ist nicht ein böses Planen, lieber Gott, ich gebe dir was und du gibst mir was, sondern der Eindruck der Himmelsleiter, die Führung Gottes ist ihm sicher, Gott wird ihn bewahren und beschützen, das löst bei ihm die Dankbarkeit aus. Das heißt, dann sind die Motive natürlich verschoben.
Es ist eher so ein Ausdruck, ich habe das Versprechen jetzt. Mhm. Er hat ja, ich glaube, hier in den Versen 13 und 14 und 15, wo Gott eben sagt, was er an Jakob tun möchte, das ist in der Vergangenheit. Und dann sagt er, okay, wenn das so eintrifft, und davon bin ich überzeugt, dann bin ich Gott Dankbarkeit schuldig. Es ist eher so ein nochmal zurückrufen, was Gott ihm versprochen hat. Und
Also es kommt auf die Motivation und auf die Reihenfolge an. Wenn ich zuerst was bekomme und dann dankbar bin, dann ist es anders, als wenn ich umgekehrt handle. Ja? Lieber Gott, wir machen einen Kuhhandel und ich werde dann im Nachhinein versuchen, alles richtig zu tun. Ja?
Wobei man muss schon sagen, Jakob wird ja auch schon in den vergangenen Kapiteln eher als so ein berechnender Mensch auch beschrieben. Also das kann schon sozusagen eine Bedeutung haben. Später auch mit dem, was er dabei Laban abgezogen hat, mit den ganzen Tieren. Es ist schon so eine Charaktereigenschaft von ihm gewesen, aber nichtsdestotrotz war es trotzdem ein Ausdruck des Gottesvertrauens. Mhm. Auch wenn er vielleicht das noch irgendwo diese Charaktereigenschaft mit sich getragen hat.
Wenn ich den Vers jetzt hier zu Ende lese, dass er den Zehnten von allem geben will, ja. Ich meine, wenn wir an den Malachi-Text denken, wo Gott sagt, prüfet mich doch, ja, das ist, Gott hat damit kein Problem, wenn wir sagen, naja, jetzt will ich's, du hast es mir versprochen, ich will das jetzt mal ausprobieren, ob es wirklich so ist, ja. Ich glaube nicht, dass Gott da irgendwie uns böse da ist und irgendwelche schlechten Motive uns da unterstellt oder dass er jetzt da bei Jakob schlechte Motive hatte. Und Gott hat ihn ja da auch gesegnet mit den Viehherden bei Laban. Laban ist ja auch kein Waisenknabe gewesen, sondern der hat ja den Jakob nach Strich und Faden ausgenutzt und ausgenommen.
Also ich glaube, in 1. Mose 28, so wie wir das da gelesen haben, das sind die Motive bei ihm rein und lauter. Er will das Gute und er will auch Gott sein Vermögen zu Füßen legen und ihm alles zurückgeben, was er ihm schenken wird. Ich bitte euch mit mir noch einmal zum Hebräerbrief zu schauen und wir wollen über Mose lesen. Das wird unsere letzte Figur für heute sein. Gehen wir noch einmal zum Hebräerbrief, weil dort die Geschichte so schön zusammengefasst ist und ganz kurz und prägnant geschildert wird. Hebräer Kapitel 11, die Verse 24 bis 26. Liebe Agnesa, darf ich dich noch einmal bitten? Hebräer 11, 24, das ist ein Teil aus der Mose-Geschichte, 24 bis 26.
Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an.
Welche Rolle spielt Mose in seinen jungen Jahren in Ägypten?
Der wird der Thronanwärter.
Thronfolger, potenzieller Thronfolger?
Wenn wir uns das vorstellen, er weiß ja von seiner Herkunft. Mhm. Er wird mit circa 12 Jahren, kommt er an den Königshof tatsächlich und am Pharaohof, das ist nicht irgendwie so hinter Tupflingen irgendwas Kleines, sondern das ist damals die Weltmacht schlechthin. Der ist im Zentrum der Weltmacht angekommen. Er weiß, woher er kommt. Er kommt aus irgendeiner ärmlichen Lehmhütte von einem Sklavenpaar und kommt an den Königshof und kriegt alles geboten. Er kriegt die beste Erziehung, er kriegt die beste militärische Ausbildung. Er wird von vorne bis hinten hofiert, weil er der potenziell zukünftige Thronfolger ist. Und wenn wir uns an die Religion der Ägypter ein bisschen erinnern, das war ja, Pharaonen waren ja Gottessöhne. Da ist ja auch eine gewisse Stellung auch mit sich. Nicht nur Reichtum, sondern auch eine Wahnsinnsstellung.
Also Ellen White sagt sogar, er war der Liebling des Militärs, ja, der Heerführer. Er war angesehen, er war reich. Ich habe einmal eine Predigt über Mose gehalten und habe gesagt, naja, er hätte da tagtäglich am Nil mit seinem goldenen Wagen auf- und abfahren können. Es wäre ihm eigentlich gut gegangen. Ja. Und was macht er? Er verzichtet und wählt es, zu einem Sklavenvolk zu gehören. Und dann klappt es nicht und dann muss er nach Midian fliehen, ist dort Schafhirte. Er kommt nie zu Reichtum und Besitz und Ansehen. Es ist alles verloren an weltlichem Reichtum. Meine Frage an euch ist jetzt, was bringt Menschen dazu, auf Ruhm und Geld und Besitz zu verzichten, so wie ein Mose das getan hat? Was geht da in den Köpfen dieser Leute vor, wenn sie sich dagegen entscheiden? Gegen diesen Reichtum oder dieses Leben im Luxus?
Also bei Mose kenne ich, dass der ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden hatte. Also als er da gesehen hat, dass eben ein Aufseher der Ägypter einen Israeliten schlägt, das hat ihn so wütend gemacht, weil er das als so ungerecht empfand, dass er leider überreagiert hat in dem Augenblick. Aber man erkennt daran, dass ihm einfach Gerechtigkeit sehr wichtig war. Und ich meine, das gibt ja auch viele Leute heute, die eben, also Leute, die für soziale Gerechtigkeit oder die für den Klimaschutz auf die Straße gehen, die haben, glaube ich, auch ein sehr hohes Gerechtigkeitsempfinden und ein echtes Anliegen, was sie innerlich bewegt.
Und trotzdem war es, glaube ich, eine bewusste Entscheidung zu verzichten. Lass mal den Samuel und dann die Agnes.
Also ich denke, es gibt da ganz unterschiedliche Gründe. Es wird ja oftmals auf Reiche so geschumpfen. Und ja, der fährt da voll das Auto, was muss der wohl machen und so. Und dann überlegt man und redet man. Aber was meine so Erfahrung ist, ist, dass es gibt einige Reiche, die vielleicht dieses Klischee erfüllen. Aber es gibt auch die andere Seite, die wirklich weiß, woher sie kommt, die das damals erlebt hat, wie tief man sein kann und dann sich aber hochgearbeitet hat, die dann aber auch wirklich freundlich ist und auch großzügig sein kann. Mhm. Ich fand es schade, dass in der Lektion Nikodemus leider nicht so behandelt wurde. Weil wir wissen von Nikodemus, der war auch reich, er war angesehen, er war im Rat mit dabei. Was muss er alles erlebt haben? Und er war ja der, mit dem Jesus in Johannes 3 dann diskutiert und wo er dann da der berühmteste Satz der Bibel herkommt, Johannes 3, Vers 16. Das ist ja im Gespräch mit Nikodemus und von Ellen White wissen wir dann, dass er hatte ständig die Kämpfe, soll er jetzt mit dazugehen oder nicht? Und er war schließlich derjenige, der im Hintergrund gearbeitet hat, damit die Gemeinde, die Urgemeinde, nach vorne kommt. Und ich finde das so krass. Er hat sich, als Jesus dann starb, hat er sich dann dafür entschieden, diesen Schritt wirklich zu gehen. Ich denke, es ist nicht einfach. Wir sehen das ja beim reichen Jüngling. Der hat ja immense Schwierigkeiten damit. Obwohl er ja ein echtes oder ein lauteres Empfinden eigentlich hat. Er sagt, Herr, ich will ins Reich Gottes. Was ist noch? Also sein Wunsch ist eigentlich ganz legitim. Und ja, also ich finde das bei Nikodemus wirklich echt bewundernswert. Und
wirklich Nikodemus wäre auch ein sehr passendes Beispiel für diese Lektion gewesen. Agnes, du wolltest, glaube ich, vorher auch noch etwas sagen.
Wenn wir zurück zu Mose gehen, ich glaube, das Geheimnis seiner Entscheidung später liegt in seiner Kindheit. Offensichtlich haben die Jahre zu Hause ihn so sehr geprägt und die Eltern haben mit Gottes Hilfe ihn so erzogen, dass er trotz des ganzen Reichtums, trotz des ganzen Götzendienstes und der Ehre, und oft ist es ja die Ehre, die den Menschen mehr versaut als der Reichtum, das Ansehen, und das schmeichelt ja unserem Ego so viel mehr teilweise als ein dickes Bankkonto. Das hat ihn offensichtlich nicht verdorben. Er wusste immer, woher er kommt und wohin er möchte. Und er hat sich ganz bewusst dafür entschieden. Und ich denke mir mal so oft, als das Volk Israel mit ihm in die Wüste gegangen ist und ständig er der Buhmann war. Sie haben ja niemals sich bei ihm bedankt für etwas, ja? Oh, Mose, wir haben jetzt Manna, danke, dass du für uns sorgst, dass du für uns vor Gott eintrittst. Oder wir haben jetzt Wasser, danke dafür, dass du uns schon wieder bei Gott da eben für uns Fürsprache gehalten hast. Sondern es kommt ja immer und immer und immer wieder, die beschuldigen ihn. Und dass er daran nicht verzweifelt ist, sondern dass er tatsächlich das begriffen hat, den großen Kampf und das, was ihn im Himmel erwartet, das ist für mich so wahnsinnig faszinierend.
Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dieses Verzichten fällt uns nicht immer leicht. Umso mehr staune ich dann über diese Gottesmänner, so wie Mose oder Nikodemus, den du genannt hast, die bereit waren, auf Ruhm, Ansehen und Ehre zu verzichten, aber auch auf Geld, Reichtum und Luxus zu verzichten. Und irgendwie inspirieren mich diese Vorbilder. Wir müssen zum Schluss kommen und ich möchte euch, liebe Zuseher, noch eine Frage stellen. Worauf könnt denn ihr verzichten? Worauf seid ihr bereit zu verzichten? Um vielleicht das Werk Gottes finanziell zu unterstützen? Vielleicht anderen Menschen etwas Gutes zu tun? Worüber denkt ihr jetzt nach? Worauf könntet ihr verzichten? Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Anmerkungen unten in den Kommentaren vermerkt. Und ich kann euch versprechen, wir werden eure Anmerkungen sicher lesen. Lieber David, darf ich dich bitten, mit uns noch ein Gebet zu sprechen? Stehen wir dazu auf.
Unser guter Vater, wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir gestehen, dass Geld und Streben nach Geld in unserem Leben oft die Priorität Nummer eins ist. Und es ist auch wichtig. Doch wir sehen in der Bibel, dass Menschen, die Geld hatten und die auch mehr als genug Geld hatten, das nicht so wichtig genommen haben, wie dir zu gefallen und einem größeren Zweck zu dienen. Wir wollen dich bitten, dass du auch uns den richtigen Umgang mit Geld beibringst. Dass wir auch wissen, dass Geld uns nicht verändern muss, sondern dass wir auch mit Geld dir dienen können. Und wir bitten dich, dass du uns und unseren Zuschauern auch diese Haltung gibst, schenkst, dass wir auch mit einem besseren Lebensstil, auch mit einem guten Bankkonto ein demütiges Leben führen können, unser Geld auch zu deiner Ehre aufwenden können. Und hilf uns, das auch wirklich so anzuwenden und zu sehen, wie wir vielleicht unser Geld nicht zu deiner Ehre aufwenden und wie wir es auf zu deiner Ehre aufwenden können. Vater, in deinem heiligen Namen bete ich. Amen.
Amen.
Vielen Dank, dass Sie beim heutigen Bibelgespräch zugehört haben. Wir hoffen, dass Sie dadurch Inspiration gefunden haben und praktische Anwendungen für Ihr Leben finden können. Wir hoffen, Sie beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Gottes Segen.